ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Stefan Auschwart. Herzlich willkommen. Die Türkei steht im Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaft der Männer. Zweimal traf der Spieler Merih Demiral für die Türken gestern Abend gegen Österreich. Danach große Aufregung, denn Demiral zeigt beim Jubeln den sogenannten Wolfsgruß, eine nationalistische Geste. Was sie bedeutet und wie türkische Menschen in Berlin auf den Fall schauen, erklärt rbb24-Inforadio-Reporter Yasser Speck.
Nachdem Merih Demiral am Dienstagabend das zweite Tor gegen Österreich geschossen hat, hebt der Fußballer beide Arme in die Höhe und formt mit seinen Händen einen Wolfskopf. Dabei berühren Mittel- und Ringfinger den Daumen und der Zeige- und kleine Finger werden abgespreizt. Diese Geste heißt Wolfsgruß und steht für die ultranationalistischen und rechtsextremen türkischen Grauen Wölfe. Der Wolfsgruß und die Grauen Wölfe sind in Deutschland nicht verboten. Das Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet die Bewegung allerdings und schreibt:
Des Weiteren fußt sie auf einer nationalistischen, antisemitischen und rassistischen, rechtsextremistischen Ideologie. Ergänzt wird diese ideelle Überlegenheitsvorstellung durch die Herabwürdigung diverser vermeintlicher Gegner des Türkentums. Dazu zählen beispielsweise Armenier, Griechen, Juden, Kurden oder die USA.
Laut Verfassungsschutz hat die rechtsextreme Bewegung in Deutschland ca. 12.000 Mitglieder. Es heißt weiter:
Insgesamt ist eine fast durchgehend bedingungslose Loyalität zum türkischen Staat und seiner Staatsführung feststellbar.
Demiral sagte auf einer Pressekonferenz nach dem Spiel, dass er sehr stolz darauf sei, Türke zu sein und dies der Sinn dieser Geste gewesen sei. Er habe nur demonstrieren wollen, wie sehr er sich freue und wie stolz er sei, so Demiral. Viele Menschen aus der türkischen Community in Berlin-Kreuzberg freuen sich auch heute noch über den Viertelfinaleinzug ihres Teams. Über die Geste Demirals denken sie unterschiedlich.
Es ist ein uralter Wolfsgruß von uns. Ja, das hat jetzt nichts Politisches, nicht so wirklich zu tun. Das ist halt ein Wolfsgruß. Ja,
ist eine türkische Partei. Meine Partei ist anderes, aber jeden Leute ist demokratisch. Weißt du, es möchte, welche Seite möchte, dann kann so, ja.
Also für uns kommt das jetzt nicht so Rassismus vor, weil wir dahinter stehen. Aber für die andere Länder ist es bestimmt nicht so toll. Deswegen fand ich jetzt nicht korrekt von ihm, dass er das gemacht hat. Man musste schon ein bisschen Respekt vor den anderen haben.
Beim Achtelfinalspiel der Türkei gegen Österreich war Demirals Wolfsgruß allerdings nicht der einzige rechtsextreme Vorfall. Wie die Sportschau berichtet, sollen auch österreichische Fans mit rechtsextremen Parolen im Stadion aufgefallen sein. Die UEFA hat mittlerweile ein Untersuchungsverfahren gegen den Spieler eingeleitet. Merih Demiral sagte nach dem Spiel, dass er hoffe, dass er noch mehr Gelegenheiten bekomme, diese Geste zu zeigen.
Der Bericht von unserem Reporter Yasser Speck. Merken Sie es auch, wie viele Menschen schniefen, husten oder Fieber kriegen derzeit? Was steckt dahinter? Eine Sommergrippe oder doch Corona? Getestet wird ja kaum noch. rbb24-Inforadio-Reporter Lukas Kuita hat recherchiert.
Die Potsdamer Hausärztin Christine Tribut hat dieser Tage zusammen mit ihren Praxiskolleginnen alle Hände voll zu tun. In den letzten Wochen stellen sie immer mehr Atemwegsinfekte fest. Untypisch für den Sommer, sagt sie.
Was wir zumindest hier in der Praxis erleben, ist, dass die Patienten über heftige Halsschmerzen gerade am Anfang der Erkrankung klagen. Und die Krankheitsdauer ist jetzt nicht wie eine typische Grippe sehr, sehr lange, aber können durchaus mal so eine Woche, anderthalb Wochen die Symptome da sein.
Deutschlandweit gibt es aktuell einen rapiden Anstieg an Atemwegserkrankungen. Das Robert-Koch-Institut stellte bereits in der vergangenen Woche einen so hohen Wert fest wie seit 5 Jahren nicht mehr in diesem Zeitraum. Rund 6.000 Fälle pro 100.000 Einwohner. Woran liegt das?
Tja, das ist wahrscheinlich eine gute Frage. Ich denke, es liegt eher vielleicht auch an dem doch sehr feuchten Wetter. Das kann sein, dass sich die dort einfach besser verbreiten können. Vielleicht auch diese Wechsel zwischen sehr heiß, sehr kalt, was wir sonst vielleicht in den Sommermonaten so extrem auch nicht erlebt haben in den letzten Jahren.
Nicht nur die Atemwegsinfekte treten dadurch vermehrt auf, sondern auch Coronaviren scheinen sich in diesem nassen, heiß-kalt-Gefilde wohlzufühlen, stellt der Virologe Martin Stürmer fest.
Ja, die Zahlen, aktuellen Zahlen steigen. Sowohl im Abwassermonitoring sehen wir eine deutliche Zunahme. Und auch bei den Proben, die im Robert-Koch-Institut regelmäßig untersucht werden, ist jetzt Covid wieder deutlich präsenter als noch vor ein paar Wochen. Wir kennen ja schon die berühmten Sommerwellen bei Covid. Das ist ja in der Vergangenheit immer wieder dazu gekommen.
Großveranstaltungen wie die EM lösen zudem große Reisebewegungen innerhalb Europas aus. Mit Fußballfans, die vielleicht nicht ganz nüchtern sind und teils immungeschwächt vom einen Public Viewing zum nächsten ziehen.
Ja, wir haben das ganz große Glück, dass sich in der Bevölkerung eine recht breite Immunität durch die vielen Infektionen und durch die Impfungen ausgebreitet hat. Man muss sich natürlich trotzdem bewusst sein, dass wenn so viele Menschen eng zusammenkommen, dass es durchaus zu steigenden Infektionszahlen kommen kann und kommen wird. Nichtsdestotrotz sind die Konsequenzen deutlich harmloser als vor ein paar Jahren noch.
Zurzeit kursieren vor allem die KP2- und KP3-Variante. Die gehören zur Omikron-Familie. Auch wenn die meisten dagegen geimpft sind, können sich die Erreger ganz gut durch bestehende Immunitäten durchsetzen, werden aber nicht dafür sorgen, dass es viele schwer Kranke geben wird, sagt der Virologe Stürmer.
Auch in unserer Region werden gerade viele Atemwegserkrankungen registriert, es berichtete Lukas Kuite. Noch ist der Umstieg vom Auto aufs Fahrrad für viele keine wirkliche Option, zumindest nicht in Brandenburg. Doch eigentlich müssten viele Leute künftig das Auto stehen lassen, wenn wir die Klimaneutralität bis zum Jahr 2045 hinkriegen wollen. Leider ist das Radwegenetz in Brandenburg noch viel zu gefährlich und viel zu löchrig. Das hat unser Landespolitikreporter Nico Hecht heute selber erfahren beim Proberadeln mit dem Fahrradclub ADFC.
Umsonst sind Radwege nicht zu haben. 11 Millionen Euro hat allein die Radbrücke über den großen Zernsee in Werder gekostet. Aber Christian Wessel vom Fahrradclub ADFC zeigt sie gerne als tolles Vorzeigeprojekt.
Jetzt haben wir hier was richtig Schönes. Potsdam ist dabei, Werder ist dabei, ja. Schwielosee ist ein kleines Stück dabei. Also wirklich ein Highlight.
Eine schnelle Verbindung der Orte quer übers Wasser, vorbei an Bootsliegeplätzen und Schilfgürtel. Nur für Radfahrer und Fußgänger. Mit Schwung geht's jetzt hier, wo man bis vor 2 Jahren noch über einzelne Holzbohlen steigen musste.
Wo man mit dem Fahrrad nur rüber konnte, wenn man das Fahrrad eine steile Treppe rauf und runter getragen hat. Und das ist ja direkt vor dem Bahnhof Werder an der Havel.
Auch weiterer Anschluss also garantiert. Eine Einladung geradezu, so scheint es, für Pendler zwischen Werder und Potsdam, das Auto doch vielleicht gegen das Rad einzutauschen.
Allerdings ist das jetzt wieder nur ein kurzes Stück von der ganzen Radverbindung, die man eigentlich zwischen Werder und Potsdam hier braucht. Und sobald man die Brücke verlassen hat, einen halben Kilometer später, endet der Radweg.
Damit ist die Brücke auch Paradebeispiel für das Radwegenetz insgesamt in Brandenburg. Der teure Abschnitt ohne Weiterführung. So wie auch beim nächsten Radweg. Links an einer Landstraße gen Potsdam. Der endet in einer Kurve unter einer Eisenbahnbrücke. Die Radfahrer müssen hier einmal ganz über die Straße, um am rechten Straßenrand weiterzufahren, erklärt René Köster.
Das ist schon sehr gefährlich. Ne? Wir haben hier auch tatsächlich erhöhte Unfallzahlen. Man hört es auch gerade, hier ist durchaus Verkehr.
Dabei hat eine Studie im Auftrag der Landesregierung genau dieser Strecke das größte Potenzial im Land bescheinigt, um Pendlerströme vom Auto aufs Fahrrad zu bewegen. 1.500 bis 2.000 Menschen würden hier radeln können, so Köster, wenn der Radweg sicher ausgebaut wäre. Durchgängig. Das Angebot bräuchte es im ganzen Land, um Pendler vom Auto aufs Rad zu bewegen, fordert der Landesvorsitzende des Fahrradclubs ADFC, Stefan Uferkamp.
Als Radfahrer sage ich möchte auf jeden Fall so gut Radfahren können, wie ich hier auch Auto fahren kann. Und da sagen wir, dass wir in den nächsten 5 bis 10 Jahren eigentlich etwa 200 Millionen Euro jedes Jahr investieren müssten.
In den letzten beiden Jahren standen dafür aber jeweils 44 und 45 Millionen Euro im Brandenburger Haushalt bereit. Die erste Voraussetzung für mehr Radverkehr in Brandenburg sieht der ADFC so also in mehr Geld für den Ausbau der Fahrradinfrastruktur.
Unser Reporter Nico Hecht war das auf dem Rad unterwegs von Werder nach Potsdam. Senioren sind oft im Fokus von Trickbetrügern oder organisierten Banden, denn ältere Menschen erkennen manchmal nicht sofort, wenn Gefahr droht. So auch bei einer Einbruchsserie in Berlin-Reinickendorf, wo die Täter erst freundlich geklingelt und dann brutal zugeschlagen haben. 2 Senioren sollen sogar ermordet worden sein. 4 Männer und eine Frau stehen deswegen vor dem Berliner Kriminalgericht in Berlin-Moabit. Heute hat die Staatsanwaltschaft hohe Strafen gefordert. RBB-Gerichtsreporter Ulf Morling.
Vor der Tat waren die betagten Senioren ausgespäht worden oder man hatte einen Tipp bekommen von Bekannten, wo es etwas zu holen geben könnte. So ein Zeuge im Prozess. Dann hatten mehrere Täter bei den meist behinderten Rentnern geklingelt. Wenn die Senioren den freundlich sie ansprechenden Tätern die Wohnungstür öffneten, hätten sie sofort umgeschaltet. Sie schlugen auf ihre betagten Opfer ein, wollten die Verstecke von Geld und Schmuck erfahren, knebelten die Senioren, die Todesangst hatten. Wir schneiden dir und deinem Hund die Ohren ab, wenn du nicht verrätst, wo dein Geld ist, soll von den Angeklagten unter anderem gedroht worden sein. Zwei Opfer der Raubtaten starben nach den Überfällen. Sie erstickten qualvoll an ihrer Knebelung, durch die sie keine Luft mehr bekamen. Eine Seniorin, die überlebt hatte, konnte im Prozess nicht als Zeugin aussagen, weil ihr ein Herzinfarkt gedroht hätte, wenn sie mit den Tätern noch einmal konfrontiert worden wäre, so ihr Anwalt. Staatsanwalt Johannes Joost.
Das handelt sich um einen Fall, wie er mir in meiner mittlerweile 16-jährigen Tätigkeit hier in Moabit und in der Zeit habe ich sehr viele Verfahren geführt, im Hinblick auf die Brutalität und Rücksichtslosigkeit der Täter noch nicht untergekommen ist.
Die Staatsanwaltschaft zählt in ihrem Plädoyer heute außerdem alle an den Tatorten gefundenen DNA-Spuren, Fingerabdrücke und die Ergebnisse der Telefonauswertungen auf, einschließlich der Teilgeständnisse der Angeklagten. Viermal lebenslang und einmal 10,5 Jahre Gefängnis beantragte Staatsanwalt Joost. Schwer traumatisiert seien unter anderem auch mehrere Generationen der Hinterbliebenen, so ein Anwalt der Angehörigen. Das Enkelkind einer der getöteten Opfer verstehe bis heute nicht, warum die Oma nie mehr wiederkomme. Urteil Ende Juli.
Aus dem Berliner Kriminalgericht war das Ulf Morling und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg. Zu finden und zu hören, auch in der ARD-Audiothek.
Bleiben Sie auf dem Laufenden, bleiben Sie neugierig. Und wenn's mal etwas literarischer sein soll, dann haben wir diesen Podcast für Sie. Orte und Worte. Ein Buch, ein Ort, eine Begegnung. Immer donnerstags mit einer neuen Folge in der ARD-Audiothek.